Land lebendig denken, dein Podcast zu Resilienz, der Entwicklung ländlicher Räume und Wissenschaft, die unsere Räume der Zukunft mitgestaltet. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Land lebendig denken. Mein Name ist Anna Grebhahn und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Regionalwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie. Unser Podcast Land lebendig denken entsteht im Rahmen des Projekts Ein Konzept für die Resilienz der ländlichen Räume in Baden-Württemberg. Gemeinsam überlegen wir hier, wie wir Land lebendig denken können. Danke an unseren Kooperationspartner, das Campusradio Karlsruhe, und natürlich an den Kabinettsausschuss Ländlicher Raum unter der Federführung des Ministeriums für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz für die Förderung. Bei unserem Forschungsprojekt steht das Konzept der Resilienz im Mittelpunkt. Um diesen Begriff besser fassen zu können und auf unser Thema zu beziehen, habe ich mich mit ExpertInnen zum Thema getroffen. Wir selbst arbeiten im Projekt an einer Schnittstelle von Forschung, Praxis und Politik und versuchen, aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Frage nach Resilienz zu blicken. Da passt es uns sehr gut, dass wir Dr. Peter Jakubowski für ein Interview gewinnen konnten. Er arbeitet im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, dem BBSR. Dort wird nicht nur wissenschaftliche Politikberatung durchgeführt, sondern es werden auch Förderprogramme umgesetzt, unter anderem mit dem Schwerpunkt Resilienz. Das BBSR ist eine sehr spannende Forschungseinrichtung. Meine Kollegin Agnes Bartmus gibt euch wie immer ein paar Hintergrundinfos.
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, kurz BBSR, ist eine Ressortforschungseinrichtung. Durch wissenschaftliche Politikberatung bei Aufgaben des Wohnungs-, Immobilien- und Bauwesens sowie der Stadt- und Raumentwicklung unterstützt es das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Seit 2009 werden zudem Förder- und Investitionsprogramme durch das BBSR fachlich vorbereitet, verwaltet und gemeinsam mit den Kommunen umgesetzt. Das BBSR agiert über seine Forschung und Entwicklung sowie seine Ressortforschungsprogramme als nationales Kompetenzzentrum in allen Fragen des Wohnens und Bauens und der Stadt- und Raumentwicklung. Adressat ist die deutsche Politik, vor allem im Bund, aber auch auf Landes- und Kommunalebene. Internationale Kontakte und Vernetzungen dienen vor allem der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen und fachlichen Kompetenz. Das Institut arbeitet an der Schnittstelle von Politik, Forschung und Praxis. Dieses Selbstverständnis beruht auf dem von der Bundesregierung beschlossenen Konzept für eine moderne Ressortforschung als Instrument einer wissenschaftlichen Politikberatung. Dr. Peter Jakubowski ist seit 2020 Leiter der Abteilung Raum- und Stadtentwicklung des BBSR. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte sind hier Resilienz und Risikovorsorge in der strategischen Stadt- und Regionalentwicklung sowie die digitale Transformation in Städten und Gemeinden.
Wie auch bei uns gehört neben der Forschung selbst auch der Ergebnis- und Wissenstransfer zum Aufgabenspektrum von Peter Jakubowski. Gerade auch deswegen ist er ein super spannender Gesprächspartner für uns. Im Interview gleich sprechen wir über die Herausforderungen der ländlichen Räume, den Resilienzbegriff und über das Konzept von Modellvorhaben, die Maßnahmen zur Resilienz praktisch testen und auch gezielt fördern wollen. Außerdem wagen wir einen Ausblick in die Zukunft der ländlichen Räume. Gehen wir doch direkt mal rein ins Gespräch. Sehr geehrter Herr Jakubowski, danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Ländliche Räume befinden sich im Wandel. Was sind denn gegenwärtig die zentralen Herausforderungen für die ländlichen Räume in Deutschland?
Ja, so vielseitig wie jeder einzelne ländliche Raum ist, so unterschiedlich sind meiner Ansicht nach auch die Herausforderungen vor Ort. Den ländlichen Raum gibt es ja bekanntlich nicht. Prinzipiell wirken meines Erachtens mehrere Trends gleichzeitig und in unterschiedlichem Ausmaß vor Ort. Wenn man mal aus der Ferne so denkt, viele Menschen, die nicht im ländlichen Raum wohnen und leben, die haben vielleicht die Assoziation zunächst Freiflächen, Felder, offene Räume, ne, die dann über Windkraftanlagen, große Solarflächen, also diese Herausforderung der Energiewende auch vorantreiben. Zusammen mit der Leitungsinfrastruktur ist das sicherlich auch aus der Vogelperspektive eine sehr große Herausforderung, wie wir auch aus Bonn oder Berlin natürlich sagen, für ländliche Räume. Denn diese Maßnahmen, auch wenn wir die Energiewende natürlich alle wollen, die sind ebenso wichtig wie konfliktreich vor Ort. Das ist einfach so. Ja, sie müssen also die Menschen vor Ort gemeinsam, also mitnehmen. Diese Maßnahmen müssen gemeinsam entwickelt werden. Das ist schon eine große Herausforderung. Zu denen gilt es aber auch, Lebensräume der Menschen und wertvolle Kulturlandschaften und Böden natürlich angemessen zu schützen. Also das ist vielleicht diese ganz große Herausforderung, die im Moment im Fokus ist. Ich möchte aber auch nochmal, wenn ich vor Ort genauer hinschaue, sagen, dass die Auswirkungen des demografischen Wandels in vielen ländlichen Räumen mit Sicherheit am stärksten sichtbar sind. Demografischer Wandel ist eben dann eine große Herausforderung, wenn die Menschen deutlich weniger werden und älter werden. Das wirkt sich wirtschaftlich und im Bereich der Daseinsvorsorge häufig ungünstig aus. Die Nahversorgung wird dann nicht mehr so vielfältig und hochwertig sein. Oft schließen Post, Bank, andere Dienstleistungseinrichtungen und sind kaum noch angemessen erreichbar. Ähnlich kann sich das dann auch auf Schulen oder die ärztliche Versorgung auswirken. Das sind große Herausforderungen, die dann tatsächlich auch weitere Abwanderungen nach sich ziehen können. Und dann sind wir alle da, und das müssen wir verhindern, wo da möglicherweise für bestimmte ländliche Räume so Abwärtsspiralen in Gang gesetzt werden können. Vielleicht nochmal ein Punkt dazu. Also ich habe es ja gesagt, den ländlichen Raum per se gibt es nicht. Ich glaube aber, dass es viele ländliche Räume gibt, die auch zukünftig, und ich glaube, dass das auch für Baden-Württemberg nicht unwichtig sein kann, durch Zuzug eine mittelständische Wirtschafts-Handwerksstruktur und durch eine ansprechende Daseinsvorsorge geprägt sind. Ja, auch wenn bestimmte Entwicklungen, ich glaube, der Einzelhandel, auch Lebensmitteleinzelhandel, ist da vor Ort oftmals ein Problem, weil die Einkaufswege länger werden, nicht perfekt ist, glaube ich aber, dass wir uns in der Breite um ländliche Räume nicht grundsätzlich die größten Sorgen machen müssen. Es gibt Aufgaben, da kommen wir auch noch zu, wo wir Gestalten helfen müssen. Aber ich glaube, die Attraktivität ist durchaus gegeben. Wir müssen sensibel auch politisch, regionalpolitisch damit umgehen.
Okay, ländliche Räume sind super unterschiedlich und ebenso divers sind auch die Herausforderungen. Die Energiewende betrifft natürlich alle und oft sind Konflikte vorprogrammiert. Und gerade in ländlichen Räumen ist auch die Demografie eine Herausforderung. Wir haben hier in Baden-Württemberg wirklich Glück, dass wir von dieser Problematik aktuell nicht ganz so gravierend betroffen sind. In unserem Projekt beschäftigen wir uns ja damit, wie resilient Baden-Württemberg ist und wie wir noch resilienter werden können. Herr Jakubowski, Sie arbeiten seit vielen Jahren zum Thema Resilienz. Wie können die ländlichen Räume in Deutschland denn krisenfester und damit resilienter werden?
Ich glaube, also aus einem Guss und sofort in einem Projekt kriegen Sie nicht die resiliente Region hin. Also es gibt natürlich immer wieder Diskussionen, wie bei Nachhaltigkeit auch. Ist Resilienz jetzt dieser ganzheitliche Ansatz? Ich würde es pragmatisch auch ein bisschen runterbrechen und einfach sagen, bestimmte Räume müssen sich zunächst mal auch bewusst werden, welche, sage ich mal, Risiken, die sie vielleicht bisher nicht so wahrgenommen haben, irgendwo für ihre räumlich-soziale Entwicklung tatsächlich von Bedeutung sind. Also ein bisschen platt formuliert, wer keinen Fluss in der Stadt hat und irgendwo kein Wasserthema bearbeiten muss, der muss sich jetzt nicht mit vorsorgendem Hochwasserschutz als das große Resilienzthema befassen. Es gibt viele andere Themen, die müssen vor Ort erstmal rausdestilliert werden und dann muss man sich, glaube ich, schrittweise eben mit diesen Risiken befassen. So, das vielleicht mal zu meiner Einschätzung zum Einstieg. Also der Anspruch, auch in einem Projekt gleich die große Resilienz zu schaffen. Also ich glaube, der ist sehr hoch und den wird man auch so ohne weiteres nicht einsetzen können. Es hat sich in vielen Jahren jetzt nochmal so ein Theorie- und Begriffsdiskurs entsponnen. Ich glaube, dass der uns heute gar nicht mehr so sehr weiterhilft. Den würde ich auch gar nicht so intensiv betreiben. Weshalb ich Resilienz, sage ich mal, vielleicht ein bisschen locker oder einfach auch formulieren oder einschränken möchte. Also Resilienz kann man zunächst mal mit Widerstandsfähigkeit, Elastizität oder Spannkraft übersetzen. Dabei hat Resilienz viele Facetten. Das ist einmal die Robustheit gegenüber Störungen, also nach dem Motto, das prallt an mir ab, das stört mich nicht, ich bin stark genug. Aber auch die Redundanz in Systemen. Also früher würde man sagen, zum Glück habe ich noch einen Ersatzreifen. Wenn ich Platten habe, fahre ich ran, das ist schnell geregelt. Wir wissen und sehen, dass das gerade in diesem Beispiel heute gar nicht mehr so der Fall ist. Ich glaube, im neuen Auto gibt es keinen Ersatzreifen mehr. Wir haben da mittlerweile ja unter vielen Gesichtspunkten, Kostensenkungen und sonst was irgendwie auch was an Resilienz verloren. Das Wichtigste ist aber, dass Resilienz, Anpassungs- oder Lernfähigkeit mit sich bringt. Ja, ich kann und will auch anders, wenn ich denn muss. Also wenn mich die Situation zwingt, Verhaltensweisen zu ändern oder eben auch eine Krise dazu bringt, das Ganze irgendwo in eine andere Richtung zu lenken. Und was in vielen Gesprächen und aber auch in meiner empirischen Überzeugung eben da relevant ist, auch gesellschaftlich, ist, dass wir Resilienz nur ausbilden können. Das funktioniert nur, wenn Menschen, aber auch Systeme über Reserven an Energie und Ideen verfügen. Das heißt, ein ausgelaugtes, erschöpftes System und auch erschöpfte Menschen, ich glaube, das können wir uns im Alltag ja selbst auch vorstellen, die kriegen wir nicht per Schalter umlegen, einfach in eine resiliente Struktur umgeswitcht. So, also Resilienz, der Begriff steht auch definitiv so einem oberflächlichen Effizienzstreben entgegen, was nur auf Verschlankung, Kostenminimierung und Ähnliches ausgerichtet ist. Ich glaube, ländliche Räume, urbane Räume unterscheiden sich zunächst einmal gar nicht so grundlegend hinsichtlich der Ausbildung von Resilienz. Ganz wichtig ist es, dass wir funktionierende Akteursnetzwerke haben und das Wissen über bekannte Gefahren und mögliche Gefahren, also entweder wieder hervorkramen oder ausbilden. Das ist, glaube ich, mal der erste Punkt, dieses Bewusstsein, dass wir uns in der Praxis damit auseinandersetzen müssen, dass Dinge schiefgehen können, dass eben nicht grundsätzlich immer alle Entwicklungen positiv laufen. Das wiederum bedeutet, dass wir uns mehr als in der Vergangenheit, das der Fall war, eben vorbereiten müssen. Also im englischen Schriftum heißt be prepared, wir müssen es nicht übertreiben. So, das Ganze ist, glaube ich, wenn wir auf die vielen schlimmen Ereignisse der letzten Jahre schauen, durchaus ins Bewusstsein auch bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern vorgedrungen. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft ist es nun mal das Thema. Bei allem Vorsorge oder Bedarf an Vorsorge müssen wir, glaube ich, im Moment sogar darauf achten, dass das nicht in so eine grundsätzliche Angst vor der Zukunft mündet. Also dass das, ja, das riesige Thema Risiko, unklare Verhältnisse zum Erstarren führt. So, zum Abschluss zu diesem vielleicht etwas theoretischen Kontext noch. Also theoretisieren in der Breite hilft nicht weiter. Wir müssen uns ins Tun und in Umsetzungsschritte bewegen, finde ich. Dabei können die Modellvorhaben auch nochmal hilfreich sein. Und ja, und in Anlehnung an diese Modellvorhaben haben wir ja auch im Kontext regionale Resilienz-Modellvorhaben gestartet.
Vielen Dank für diese Einblicke. Ich finde ja vor allem das Beispiel mit den Akteursnetzwerken spannend, denn ich denke, Resilienz steht und fällt auch mit sozialen Verbindungen. Denn es ist ja klar, gibt es ein Problem, egal ob sehr spezifisch oder einfach immens groß, hilft es, entweder viele ExpertInnen im Netzwerk zu haben oder auch ganz viele Leute, die einfach mit anpacken können. Aber auch klar, Resilienz ist ein großer Begriff. Er wird von vielen Faktoren bestimmt und greift ja auch in ganz vielen Kategorien. Gerade in der Praxis kann man Ideen und Konzepte zur Resilienz auf eine Bewährungsprobe stellen. Das BBSR fördert ja gegenwärtig in zahlreichen Modellvorhaben eine aktive regionale Entwicklung hin zu resilienten Regionen. Diese Modellvorhaben sind dabei ja kurz gesagt sowas wie innovative Lösungsansätze, die von realen Akteuren vor Ort ausprobiert und umgesetzt werden und, wenn erfolgreich, anderen Regionen als Handlungsorientierung dienen können. Würden Sie uns denn an einem konkreten Beispiel schildern, welche innovativen Ansätze dort erprobt und verwirklicht werden?
Lassen Sie mich ein paar Punkte zu der Förderung, in der wir uns im Moment befinden, zum Thema Aktivierung in der Regionalentwicklung und resiliente Regionen sagen. Also gefördert werden diese Modellvorhaben, 11 an der Zahl, aus dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung und Kreislaufwirtschaft. Das nennt sich im Moment BULE Plus, des Bundeslandwirtschaftsministeriums, an dem wir als BBSR und BMBSB beteiligt sind. Wir jetzt in der Raumentwicklung bezeichnen eben dieses Programm mit dem Titel Region gestalten und da kann man auch viel online noch finden. Ich tue mich sehr schwer, ein Projekt rauszugreifen. Wir haben alle guten Gewissens ausgewählt. Ich werde jetzt nicht auf alle eingehen, nur mal ein bisschen auf die Struktur eingehen. Ja. Diese 11 Vorhaben müssen, und das hat, dann spielt schon das Resilienzverständnis eine gewisse Rolle, alle 4 aufeinander aufbauende Bausteine erarbeiten. Zunächst Risikoanalysen. Was kann auf uns zukommen in der Region? Wie sind wir darauf eingestellt? Wie gut reagieren wir auf Ereignisse, die wir vorher nicht bedacht haben? Das ist so die kurz- und knackig formulierte Aufgabe. Dann geht es um die Entwicklung von Konzepten und Strategien, da wir aus der Planung der Raumordnung kommen, auch einschließlich planerischer Ansätze zur Vermeidung oder Begrenzung von Risiken. Der dritte Punkt, das ist ganz wichtig, Maßnahmen zur Risiko- oder Resilienzkommunikation und die Etablierung eines Risikodialoges wirklich überlegen und durchführen. Wie kommunizieren wir der Bevölkerung auch mögliche Defizite, die wir nicht sofort beheben können? Wie stellen wir vielleicht einen Katastrophenschutz auch über Freiwillige neu oder schlagkräftiger auf? Wie motivieren wir Menschen, auch Selbstvorsorge zu treffen? Unternehmen auch, ohne zu signalisieren, jetzt die öffentliche Hand lässt euch alleine. Das ist ja, glaube ich, auch im Moment so ein wichtiger Spagat. Und bei allem, weil das kennen wir aus der Projektarbeit, oftmals endet die Struktur und das Projekt, wenn die Finanzierung ausläuft, versuchen wir schon auch geeignete Verwaltungsstrukturen zumindest anzustoßen, die zur Bewältigung von Krisen und über das Projektende hinaus letztlich auch Bestand haben können. Und wenn es nur, sage ich mal, die Überzeugung ist und das Gelernte, wie man reagieren kann. Und für uns war es auch wichtig, aber das hängt jetzt ein bisschen an unserem fachlichen Zugang, dass wir die Träger der Regionalplanung tatsächlich einbinden. Wenn ich noch darf, ein paar Beispiele, die ich andeuten möchte. Also in der Uckermark befassen sich die Akteure vor Ort mit Fragen des Wassermanagements und mit Trockenheit oder Dürre. Ganz zentrales Thema mittlerweile auch in der Region. Im Kreis Steinfurt werden die wirtschaftlichen Verflechtungen genau unter die Lupe genommen. Welche Vorprodukte erhalten die dort ansässigen Unternehmen? Woher bestehen gegebenenfalls schon riskante Abhängigkeiten? Entweder räumlich bedingt, ob ich jetzt im Fernost schaue oder auch die Abhängigkeit vielleicht nur von einem Zulieferer. Wie kann man reagieren? Was kann man in der Region vielleicht mit der IHK und mit den Unternehmen an Prozessen in Gang setzen, um das Thema Lieferketten haben wir natürlich jetzt auch im Ukraine-Kontext, aber auch in der Corona-Konstellation gehabt, um weniger anfällig zu sein, weil das natürlich ganz schnell auch die wirtschaftliche Basis einer Region, dann sprechen wir über Arbeitsplätze und das Ganze, was da dran hängt, befassen kann. Wie kann sowas gelingen, wird dort also untersucht. Der Kreis Euskirchen arbeitet zum Schutz seiner kritischen Infrastrukturen. Und das ist eine spannende Sache, die untersuchen infrastrukturelle Risiken, die entweder durch Probleme im Kreis über die Grenzen ausstrahlen können, also diese räumlichen Spillovers. Und sie befassen sich eben auch mit Fragen der kritischen Infrastruktur, die man oder mit Sorgen, die man importieren kann. Also was kommt im Kreis Euskirchen sozusagen an, als Folge vielleicht einer Krise oder einer Störung in weiter abgelegenen Räumen. Also auch ein ganz interessanter Praxisfall. Und gehen wir nochmal nach in den Norden, in den Landkreis Friesland. Da bin ich wieder bei dem Thema Energiewende. Dort befassen sich die Kolleginnen und Kollegen sehr intensiv mit der Organisation der dortigen Stromnetze vor dem Hintergrund, dass man dort auch es bald erreichen kann, den Strombedarf vollständig mit erneuerbaren Energien zu decken. Neben der Steuerung des Ganzen in den Netzen macht man sich dort zudem Gedanken darüber, wie groß die Gefahr eines Blackouts ist im Kontext auch der Erneuerbaren und wie man da Vorbeugung tatsächlich betreiben kann. Und nochmal, allen diesen Projekten ist gemeinsam, dass diese breite Resilienzkompetenz aufgebaut wird. Und dann bin ich wieder einfach bei den Akteursnetzwerken. Das kann kein Landrat alleine, das kann keine IHK alleine, auch die Handwerkskammer nicht, sondern das ist, glaube ich, das A und O. Und ich glaube, das ist auch eine Lebenserfahrung. Je mehr man vorher schon miteinander in Kontakt war, je besser man miteinander kann, desto größer ist auch, glaube ich, die Chance, in der Krisensituation erstens das Schlimmste abzuwenden und sich vielleicht auch zu neuen Ufern aufzumachen.
Lassen Sie uns zum Abschluss doch über die Zukunft sprechen. Wie sieht Ihre Vision für die ländlichen Räume in Deutschland für 2050 aus? Was wird zukünftig im ländlichen Raum anders sein?
Also wir können uns ja mal verabreden, dass wir 2050 wieder zusammenkommen, um das nochmal zu reflektieren. Ich habe mir ehrlich gesagt angewöhnt, auch in der langen Befassung mit den Resilienzthemen, dass Schwarzmalen irgendwie keinen Sinn macht. Das heißt, dass ich Sorgen nicht kleinreden will, aber ich glaube, wir müssen die Vision auch irgendwie mit so ein bisschen Optimismus füllen. Wobei ich das meiner Meinung nach für die ländlichen Räume ganz gut auch tiefer begründen könnte. Die ländlichen Räume heute sind schon bunt und vielfältig. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass diese Räume das auch in Zukunft bleiben werden. Je nach Lage werden ländliche Räume oder Kleinstädte meiner Überzeugung nach noch enger mit städtischen Räumen kooperieren. Die Verflechtungen werden vielfältig bleiben, sich teilweise deutlich intensiver gestalten. Ich glaube, oftmals wird diese Dichotomie einfach nicht mehr so geben. Dadurch wird sich der Charakter der ländlichen Räume etwas wandeln. Viele ländliche Räume werden, glaube ich, prosperieren. Menschen werden die Lebens- und Wohnqualitäten noch mehr als bisher zu schätzen lernen. Ein Punkt, da sagen alle immer, dass das wichtig ist und ich glaube, ohne das wird es nicht gehen, nämlich dort, wo die digitale Infrastruktur up-to-date ist, werden sich dann auch wieder Arbeiten, Daseinsvorsorge, Nahversorgung einfach in diesen Räumen auch anders, aber, glaube ich, komfortabler, als das bisher teilweise der Fall ist, finden, wiederfinden. Und das gibt dann eigentlich wieder so einen Nukleus aus einer Entwicklung von innen heraus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass ich das einpendeln kann. Ich sehe diese Räume, weil sie kleiner sind, weil sie, sage ich mal, in der Entwicklung auch ein bisschen gestaltbarer sind, gar nicht so negativ, wie das vielleicht in den Metropolen und in den großen Großstädten ist, weil da die Dimension der Probleme vielleicht etwas andere sind. Wenn ich aber in die ländlichen Räume schaue, werden wir, glaube ich, und da dürfen wir uns nichts vormachen, eine deutlich gewandelte Kulturlandschaft erleben, noch deutlich stärker als das bisher der Fall ist, die eben dann schon mehr und mehr auch durch die Anlagen erneuerbarer Energien geprägt werden. Das ist nicht unbedingt mein oder unser Institutsziel, aber ich glaube, über die Flächenverfügbarkeiten und Ähnliches wird das ein weiterer Punkt sein. Ja, dem müssen wir irgendwie bürgerinnen- und bürgerfreundlich, auch was Partizipation und vielleicht auch wirtschaftliche Teilhabe angeht, gut gestalten. Aber ich glaube, die Kulturlandschaften werden sich da deutlich ändern. Um viele Kleinstädte und ländliche Räume mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Die werden sich wandeln. Wir müssen den Wandel mitgestalten. Stichwort kluge Daseinsvorsorge. Aber das kann und wird meiner Überzeugung nach funktionieren. Ich habe noch zwei Teil sozusagen Bereiche dieser Vision. Mit Blick auf den demografischen Wandel habe ich Sorge für die wirklich peripher gelegenen Räume, deren Attraktivität im Kontext dessen, was ich vorher gesagt habe, vermutlich dann doch nicht mithalten kann. Das ist ein Problem. Hier bleibt es eine wichtige staatliche Aufgabe, heute und auch wirklich in den nächsten 30, 40 Jahren eine angemessene Daseinsvorsorge zu organisieren. Da brauchen wir möglicherweise auch andere Wege, als das bis heute der Fall ist. Das dürfen wir nicht auch regional, raumordnungspolitisch nicht vernachlässigen. Ich sage hier aber auch offen, dass ich für die Lösung im Kontext Daseinsvorsorge heute kein Patentrezept habe. Ich glaube, da müssen wir alle noch dran arbeiten und auch wirklich ja, innovative Ideen zusammenführen, um da zu schauen, wie man finanzierungs- und auch personell irgendwo das an Lösungen umwandeln kann. So, 2050. Ich habe lange Verkehr und ja auch Smart City gemacht und deshalb will ich das nochmal aufführen. Das sind 25, fast 30 Jahre, sage ich mal. Die Chancen der Digitalisierung oder Technologie in ländlichen Räumen, die sich mit dem autonomen Fahren verbinden, die sehe ich als so ein Hoffnungsschimmer auch, was Daseinsvorsorge, Erreichbarkeiten angeht. Wenn wir diese Technologie nicht nur im Einpersonenfahrzeug aber ausrollen könnten, dann wird sich vielleicht in der sozialen Struktur im ländlichen Raum was ändern, aber das kann schon auch für Menschen, die den PKW heutiger Fasson dann aus welchen Gründen auch immer nicht nutzen können, noch einiges an Lebensqualität bringen. Aber dafür brauchen wir tatsächlich leistungsfähige Netze und ja, einfach jetzt so ein Technologie-Rollout. Und das ist vielleicht so ein bisschen Hoffnung, dass das menschenfreundlich im Sinne auch der ländlichen Räume sich entwickeln lässt. Soweit vielleicht zur Vision. Mir wird in der Breite tatsächlich nicht bange um die ländlichen Räume.
Was für ein spannendes Gespräch in dieser Folge. Ich würde sagen, wir nehmen den Optimismus von Peter Jakubowski direkt mit und sind gespannt auf den Wandel im ländlichen Raum. Wenn ihr jetzt Lust habt auf mehr wissenschaftlichen Input zum Thema Resilienz und auch praktische Beispiele, wie dieses Konzept in die Entwicklung des ländlichen Raums einfließt, abonniert doch diesen Podcast. Dann hören wir uns in den kommenden Episoden wieder. Bis dahin, besucht gerne unsere Projektwebseite www.landlebendigdenken.de für mehr Infos rund ums Projekt. Wenn ihr euch dafür interessiert, was in Baden-Württemberg so abgeht, auch in Bezug auf Resilienz, schaut auf der Website vom Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz vorbei. Danke ans Ministerium an dieser Stelle auch für die Förderung dieses Podcasts. Dann verweise ich euch noch auf die Website des Instituts für Regionalwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie. Dort erfahrt ihr mehr über die Forschungsprojekte, die wir sonst so durchführen. Mehr über unseren Interviewpartner Peter Jakubowski und das BBSR und deren Forschung gibt's auf der Seite des BBSR. Diese Links und noch einige weitere, wie beispielsweise zum Campus Radio Karlsruhe, findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Bevor ihr euch jetzt auf die empfohlenen Webseiten verabschiedet oder direkt den nächsten Podcast startet, abonniert uns gerne und wenn es euch hier gefallen hat, lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Ich bedanke mich für die Mitarbeit am Podcast bei meiner Kollegin Agnes Bartmus und selbstverständlich auch beim Interviewpartner Peter Jakubowski. Mein Name ist Anna Grepan und ich freue mich schon auf die nächste Episode und noch mehr, wenn ihr wieder mit dabei seid. Landlebendig Denken, dein Podcast zu Resilienz, der Entwicklung ländlicher Räume und Wissenschaft, die unsere Räume der Zukunft mitgestaltet.